Herzlich willkommen zu Regulation First. Hier findest du alltagstaugliches Nervensystemwissen als Weg zu mehr Selbstregulation und Milde mit dir.
Ich bin Kathi Bohnet, Traumatherapeutin und arbeite seit vielen Jahren mit Selbstregulation und Nervensystemwissen.
Und ich bin Marta Pani, ich bin Ergotherapeutin und stelle hier Fragen aus dem Alltag, die euch und mich bewegen.
Gemeinsam sprechen wir darüber, wie Nervensystemwissen helfen kann, dich selbst besser zu verstehen und milder mit dir umzugehen. Schön, dass du da bist.
Hallo Kathi, schön dich zu sehen.
Hallo Martha, schön dich zu sehen und auch hallo an dich auf der anderen Seite des Kopfhörers. Schön, dass du da bist.
Ja, nachdem wir das letzte Mal uns ja schon über Fehler und Perfektionismus und die Angst vor Fehlern unterhalten haben, ganz viel, wollen wir heute uns mehr damit beschäftigen, wieso Fehler eigentlich so wichtig sind für unsere Entwicklung und einfach zum Leben so ganz klar dazugehören und ja, auch ein bisschen gucken, wie man eigentlich so eine fehlerfreundliche Kultur entwickeln kann. Und bevor wir da aber voll reinstarten, wie immer, Regulation first. Kathi, was hast du uns für eine Regulationsübung mitgebracht heute?
Ja, heute habe ich eine ganz schöne Übung mitgebracht. Also die auch so ein bisschen mit diesem Thema Fehlerkultur, Fehler machen zu tun hat. Also mit mehreren Bereichen, aber dafür, die kam mir da gerade so. Und ich mag dich einladen, dich gemütlich hinzusetzen oder vielleicht stehst du auch, aber dir einen Moment Zeit zu nehmen, falls du gerade was kochst, zu gucken, vielleicht kurz die Herdplatte aus, dass du diesen einen Moment dir gerade für dich nimmst. Falls du was zum Anlehnen hast, kannst du dich gerne anlehnen und kannst auch gerne die Augen schließen. Kannst sie aber natürlich auch geöffnet halten. Und dass du dann einmal deine Hände so wie über dich über deinen Kopf nimmst und dir vorstellst, aus deinen Händen rieselt goldener Glitzerstaub über dich herüber und in dich hinein und durch dich durch. Ja, und jedes dieser Glitzerstäubchen sagt, du bist okay, so wie du bist. Und dann lass dich von diesem goldenen, du bist okay, so wie du bist, berieseln. Ich lade dich ein, zu spüren, zu gucken, zu schauen, wo diese Glitzer-Elemente in und auf dir landen. Glitzer, der kommt ja einfach in jede Ecke rein und ist schwer wieder wegzukriegen. Genau das wollen wir hier. Denn du bist einfach okay, so wie du bist. Und das darf in jede deiner einzelnen Zellen glitzernd eindringen, dieses Wissen. Und während es noch so durch dich hindurch glitzert, schau doch mal, was es mit dir macht, was sich verändert, wenn du siehst, wie dieser Glitzer überall in dir ankommt und dieses Du bist okay, so wie du bist, in dir landen darf. Und mit diesem Gefühl schau dich gerne einmal bei dir im Raum um und entdecke, wie dieser Raum jetzt vielleicht aussieht. Was ist vielleicht anders als vorher?
Also für hier kann ich sagen, was anders ist als vorher. Wir haben auf jeden Fall beide ein breites, zufriedenes Grinsen im Gesicht. Also nicht, dass wir vorher so unfreundlich geschaut hätten, aber ich habe das Gefühl, das ist schon noch mal ein Stück breiter geworden, das Lächeln. Mhm.
Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, das ist so viel mehr unter der Haut noch angekommen. Mhm. Also es ist nicht nur mein Mund und auch bei dir, also ne, es strahlt um die Augen herum, so unter der Haut ist so ganz viel Leuchten, Glitzern.
Ja, es war wirklich eine sehr schöne Übung. Vielen Dank. So, jetzt muss ich mich hier wieder in unser Thema orientieren.
Man braucht immer auch ein bisschen Sympathikus, um so präsent zu sein.
Ja, total. Der ist nicht schlecht, der Sympathikus. Ja. In Maßen genossen ist der genau. Super. Genau, wir wollen uns ja heute mal vor allem damit beschäftigen, wie man so eine Fehlerfreundlichkeit etablieren kann. Und dafür ist, finde ich, auch die Frage ganz wichtig, wieso sind Fehler eigentlich auch hilfreich oder wichtig für unsere Entwicklung?
Also beide Aspekte, die du gerade ansprichst, bin ich froh, dass wir sie heute hier in dieser Folge besprechen. Und genau, lass uns anfangen damit, warum sind Fehler wichtig? Und ich finde immer, wenn wir uns kleine Kinder anschauen, ja, die lernen zu laufen. Ja, die kommen ja auf die Welt, die können irgendwie erstmal noch so gar nichts wirklich und dann fangen die irgendwann an, ihren Kopf zu heben, dann können sie sich irgendwann rollen, dann können sie irgendwann sitzen, dann können sie irgendwann krabbeln oder umgekehrt. Und dann fangen sie irgendwann an, sich irgendwo hochzuziehen und dann haben sie diese Idee, die irgendwo in ihnen steckt, ich will laufen lernen. Mhm. Und dann fangen die das an und dann fallen die ständig auf die Nase. Die fallen ständig hin, scheitern sie irgendwie, ja, mit ihrem Versuch. Sie machen Fehler. Ja, sie heben den Fuß nicht hoch genug und kommen nicht über den Bauklotz drüber. Sie halten sich nicht genug fest oder was auch immer. Sie machen einen Fehler nach dem anderen, fallen hin. Und sie stehen halt wieder auf und lernen aus diesen Fehlern. Das ist in dem Sinne, in dem Fall kein kognitives Lernen, ne? Die sitzen da ja dann nicht und sagen, ah, ich muss meinen Fuß 3 Zentimeter höher halten und damit ich das kann, muss ich jetzt hier ein bisschen Mucki-Training machen und Motorik ein bisschen verfeinern, sondern es ist ja ein neuronales Lernen. Mhm. Und durch dieses wieder hinfallen und wieder aufstehen, da entwickeln sich ja neuronale Bahnen, die mit Unebenheiten lernen umzugehen, die mit ja Bauklötzen auf dem Weg um einen Umgang lernen, wie man da drüber kommt oder dass man sie wegräumen kann oder was draus bauen kann. Und das ist ja so ein bisschen für mich auch metaphorisch für Fehler allgemein. Also jeder Fehler beinhaltet ja was zum Lernen auch. Ah, so wie ich es jetzt gemacht habe, war es nicht so zielführend. Okay, was kann ich anders machen? Und ich entwickle Fähigkeiten, also auch sowohl Dinge zu erkennen, anders zu lesen, Situationen anders zu lesen, andere Entscheidungen zu treffen und auch innerlich in meinem Nervensystem geschieht Entwicklung. Und zwar ganz häufig dann, wenn wir Fehler machen. Weil, also natürlich lernen wir auch, wenn wir keine Fehler machen. Doch an manchen Stellen sind wir Menschen ja auch so ein bisschen faule Wesen. Und wir lernen am meisten, wenn wir Herausforderungen irgendwie zu meistern haben, an denen wir so ein bisschen strugglen. Also da kommt es natürlich auch immer auf die Intensität an, es darf nicht zu groß sein. Doch dann entwickeln sich Dinge. Also dann entsteht innerlich auch eine Frustrationstoleranz. Wir lernen, mit unterschiedlichen Gegebenheiten umzugehen. Und auch, ich finde ganz viel dieses Lesen von Situationen da auch wichtig, dass wir lernen, Situationen unterschiedlich einzuschätzen. Ja, wenn wir so ganz unerfahren an eine Situation drangehen und die noch gar nicht differenziert betrachten können, weil wir damit noch gar nicht viele Fehler gemacht haben. Also nicht viele Erfahrungen mitgemacht haben, gar nicht unbedingt Fehler. Was ist echt Thema Beziehung? Ja, in unsere erste Liebesbeziehung, wir haben uns verliebt und alles war, also so alles oder nichts, ja? All in. Dieses erste fette Verliebtsein, wo wir dachten, das hält für immer. Mit der Person werde ich alt und nach 2 Wochen sah das vielleicht schon wieder ganz anders aus, ja. Und wir haben dann gelernt, eine Person, die so ein Verhalten an den Tag legt, vielleicht ist das nicht eine Person für immer. Also Beziehungen können auch endlich sein. Also das ist ja auch erstmal eine Erfahrung. Dieses Gefühl kann auch wieder weggehen, ist auch eine Erfahrung. Und der Liebeskummer danach kann auch heftig sein, auch der kann wieder weggehen. Ist auch eine Erfahrung, die man daraus machen kann und man fängt vielleicht an, mit der Zeit und nach mehr Erfahrungen seine Beziehungsperson anders auszuwählen. Ah, man merkt, ach nee, also das war tatsächlich eine Red Flag. Ah, ich habe gelernt, was meine Red Flag ist. Und oh, das Verhalten, das finde ich super. Danach halte ich mehr Ausschau. Und das lernen wir häufig über Fehler. Tü-tüm, kurze Unterbrechung. Es folgt eine kurze Werbung für mehr Regulation in deinem Alltag. 7 Wochen somatische Achtsamkeit. Ein Videokurs, in dem du die Vielfalt deiner Wahrnehmung erkundest, dich selbst besser kennenlernst und entdeckst, wie dein Körper mit dir spricht. Und ich frage mich, wie du anders für dich sorgen könntest, wenn du die Sprache deines Nervensystems besser verstehen würdest. Hier geht es um mehr als Gedanken. Es geht darum, die Sprache ohne Worte deines Körpers zu verstehen, weil dein Körper verstanden werden möchte. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Tü-tüm, Ende der Werbung.
Ja, ohne die Erfahrung gemacht zu haben, sind manche Dinge einfach gar nicht beurteilbar. Also wenn man nicht Dinge ausprobiert, dann bleibt oft der Horizont wirklich einfach sehr begrenzt, weil manche Dinge, da kann ich noch so viel drüber lesen, aber das ist was anderes, das kognitiv irgendwo mal gehört zu haben oder selber eine Erfahrung zu machen damit.
Ja, und ich meine, das Leben, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es da irgendwelche Studien zu gibt oder verifizierte Informationen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch ein Leben lebt, in dem es keine Fehler gibt. Also es reicht ja schon, wenn ich irgendwie mit mehreren Personen unter einem Dach lebe, die unterschiedliche Bedürfnisse haben und ich nicht zwei konträre Bedürfnisse gleichzeitig erfüllen kann, dann ist das ja auch, ne, also gibt es die Möglichkeit, das als Fehler zu interpretieren und da hat man ja gar keinen Einfluss drauf. Also ich glaube, es gibt kein Leben ohne Fehler und ich glaube, es ist einfach wichtig, einen Umgang mit Fehlern zu lernen. Und dazu gehört eben auch, ja, also man muss ja jetzt nicht freudig reinspringen in jeden Fehler. Doch irgendwie, das ist das Normale im Leben, was eben auch geschieht.
Ja, ich glaube, das ist einfach so eine wichtige Einordnung, irgendwann, also zu realisieren, dass Fehler einfach ein Teil des Lebens sind und man immer Fehler machen wird. Und irgendwie vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, zu versuchen, alle Fehler zu vermeiden, sondern es vielleicht das Leben auch interessanter macht, wenn man stattdessen lieber aus seinen Fehlern lernt.
Und das ist tatsächlich gerade, was du sagst, dieser Versuch, Fehler zu vermeiden, das ist etwas, was ich in der Praxis häufig bemerke, wie viel Energie Menschen da reinstecken, keine Fehler zu machen. Und wie eng deren Leben dadurch wird. Und wie viel Lebensfreude, wie viel Abenteuerlust verloren geht. Also die gar nicht losgehen, um irgendwas Tolles zu erleben oder was Tolles in die Welt zu bringen, weil sie ja einen Fehler machen könnten und dann einfach so viele tolle Dinge nicht in die Welt bringen, weil es ja in kleinen Teilen schief gehen könnte oder sie nicht alles richtig machen könnten. Und es beschränkt einen so sehr, was mir immer wieder auffällt eben, ne? Wie viel Energie da reingesteckt wird, keinen Fehler zu machen. Und das ist so schade.
Ja, und ich meine, es ist gleichzeitig auch so verständlich, gerade wenn wir so in die letzte Folge zurückschauen mit dem Thema der toxischen Scham und dem, was da einfach wirklich an vernichtenden Gefühlen sich manchmal tut, wenn man eben keinen sehr konstruktiven Umgang mit Fehlern gelernt hat. Aber gerade deshalb macht es ja auch total Sinn, sich mit dem Thema auf den Weg zu machen und zu schauen, hey, wie kann ich denn als erwachsener Mensch in meinem Leben mehr Fehlerfreundlichkeit entwickeln? Und das ist ja irgendwie einfach auch ein sehr spannender Weg, das zu machen, der, so wie du sagst, eben mehr, deutlich mehr Freiheit gibt und Möglichkeiten so im Leben.
Ja, das finde ich total. Und was da natürlich oft fehlt, und wenn ich dann nochmal an unsere letzte Aufzeichnung denke, an die letzte Folge, wo ich auch so ein bisschen aus meinem Leben erzählt habe, wo ich ja, ich komme aus einer Familie, wo sehr viel Scham produziert wurde, wenn irgendetwas nicht so war, wie sich das mein Vater vorgestellt hat. also der hat bestimmt was Falsches und was nicht und hat dann auch quasi die Skala auf der Moralebene oder auf der du bist nichts wert Ebene hat er bestimmt. Und da habe ich mich rausgearbeitet und das, was ja die Angst oft ist, dass wenn wir Fehler machen, dass wir nicht mehr dazugehören. Und dann haben wir ganz oft Vorbilder, also ich meine, ich muss nur Social Media aufmachen, da sehe ich Menschen, die dazugehören wollen, ja. Die irgendwelchen Beauty 2-3, genau. Ab und an taucht mal so jemand in meiner Timeline da auf. Und Menschen, die starke Filter benutzen, um dazuzugehören, um einen gesellschaftlich bestimmten, also von außen bestimmten, einem von außen bestimmten Schönheitsideal irgendwie zu entsprechen, einem von außen bestimmten Ideal, wie Familie auszusehen hat, wie die Möbel auszusehen haben, das alles irgendwie in schönen, sanften Beige-Tönen zu sein hat. Die versuchen dazuzugehören. Und das sind dann eben auch Vorbilder. Ja, man sieht als Mensch von außen, aha, ja, die macht das so oder der macht das so, dann mache ich das auch so. Ich will ja dazugehören. Und ich habe das für mich irgendwann geschafft. Und da haben sicherlich auch Vorbilder dazu gehört, ja, dass meine Therapeutinnen und eben, also dass die mir was anderes vorgelebt haben und ich dann diese innere Sicherheit entwickeln konnte. Und das Feedback, was so interessant ist, war eigentlich das Gegenteil. Es war überhaupt nicht dieses, oh, du gehörst jetzt nicht mehr dazu, weil du dich irgendwie, also ich war neulich auf einer Beerdigung und meine schickste Hose war, meine schickste schwarze Hose ist meine Yoga-Hose. Ja. Und dann bin ich natürlich in meiner Yoga-Hose und in meinen bequemen Barfußschuhen, die auch schwarz waren, auf diese Beerdigung gegangen. Und ne, das braucht natürlich irgendwie eine innere Sicherheit, sich in einer Yoga-Hose auf eine Beerdigung, also auch auf eine Beerdigung, wo da sehr viel Wert drauf gelegt wurde, auf so Standards, wo ich aber so innerlich dieses, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert. Und also das hat sich in mir irgendwann etabliert und was ich ganz viel an Feedback bekomme, ist, wenn ich jetzt so im Arbeitskontext, ne, wenn bei irgendwelchen Veranstaltungen was schief läuft oder wenn dann, ich habe irgendwann mal einen Workshop gegeben an Halloween und dann tauchten an meinem Fenster, was direkt neben meinem Mikro sozusagen ist, tauchten die Kinder aus meiner Nachbarschaft auf mit Süßes oder Saures. Ja, was ja ultra peinlich oder unprofessionell oder was auch immer, wie man das von außen bewerten könnte. Und ich fand es einfach total cool. Ich fand's schön. Und da habe ich ganz viel Feedback bekommen. Oh, Kathi, das macht's in mir viel einfacher, auch lockerer zu sein. Gerade in so einem Arbeitskontext nicht alles perfekt haben zu müssen, sondern dass das ja auch Teil, also Arbeiten ist auch Teil des Lebens. Es ist keine Blase. Also, dass wir auch, während wir arbeiten, ja Menschen sind und während der Arbeit das Leben um uns herum stattfindet. Oder auch ne, während Therapiesitzungen, ja, klingelt bei mir ab und an der Postbote. Und ich nehme dann auch das Paket an und unterbreche die Sitzung für den Moment. Und manchmal sind es auch doofe Momente. Und da kann ich das aufnehmen und wieder wieder reparieren sozusagen. Rupture and Repair, da gab es eine Unterbrechung. Und dann entschuldige ich mich dafür und baue das wieder auf. Und es gibt aber auch Situationen, wo ich das nicht mache. Ne? Also wo ich dem Postboten dann einfach winke und der darf das Paket dann da hinlegen oder die Postbotin. Und was ich aber wirklich zurückgemeldet bekomme, ist wie so eine Erlaubnis, ah ja, das darf ich ja also auch. Ja, da ist jemand, die macht es und was ich sehe, what you see is what can happen. Also ne, dieses wirklich, da gibt es ein Vorbild, ich kann es ein bisschen lockerer sehen. Und natürlich wäge ich ganz oft ab, was geschieht Schlimmes. Ja, wenn da Halloween-Kinder an meinem Fenster klopfen, was passiert da? Ernsthaft? Also so rein gar nichts. Ja, es kommt ein bisschen lustige Stimmung in den Workshop und alle freuen sich, dass da irgendwie gerade Huibu am Fenster ist. Also die waren nicht sichtbar, aber hörbar. Ja, das ist doch nichts Schlimmes.
Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass man sich wirklich sicher in sich selber fühlt. Weil wenn man eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt ist, irgendwie ein Bild nach außen abzugeben und eher zu schauen, dass andere eben ein Bild von einem haben, dann kann ich mir vorstellen, dass diese Sachen eben sehr überfordernd sind. Also, weil man dann auf einmal mit etwas völlig anderem konfrontiert ist, was jetzt gar nicht in die Situation gepasst hat, wo man gar nicht darauf vorbereitet ist, wie man damit jetzt umgehen kann. Also ich glaube, dass von allem, was du jetzt erzählt hast, ist so das Gefühl, dass das so in mir da aufkommt, dieses, ja, es braucht einfach Sicherheit in sich selbst und auch diese Bereitschaft, die Angst, die sich meldet, mal ein Stück da sein zu lassen und eben wirklich bewusst wahrzunehmen, was passiert, so, um zu lernen, dass eben nichts Schlimmes passiert. Aber irgendwie muss man durch die Angst durch, oder?
Ja, ich glaube auch.
Okay. Also, aber ich hatte gehofft, ich fällt noch was anderes ein, aber.
Wir hatten das doch auch bei dem Nein-Sagen-Thema schon mal und bei den Grenzen. Dieses, der innere Kompass, der noch neu kalibriert werden muss. Ja, der, da gibt es noch diese alten neuronalen Bahnen, die sagen, du musst perfekt sein, du darfst keine Fehler machen, sonst passiert was ganz Schlimmes. Ja, das ist, sind diese alten neuronalen Pfade, die wirklich gut ausgetreten sind. Und da kommt jetzt so ein zarter, neuer Pfad, der sagt, hey, es ist okay, Fehler zu machen. Du bist so okay, so wie du bist. Und der ist noch ganz zart. Der ist noch relativ leise und schüchtern im Vergleich zu diesem alten Pfad, der wirklich laut brüllt vielleicht sogar. Und da ist es natürlich hilfreich, wenn wir in einem körperlichen Zustand sind, der uns noch klar denken lässt, wo wir noch Zugriff auf unsere Kognition haben und wo wir wirklich abwägen können, okay, wenn ich das jetzt weitermache oder wenn ich jetzt so und so reagiere, was geschieht wirklich Schlimmes? Werde ich dann wirklich, ne, bei dem Workshop hier, schalten die dann alle aus? Gehen die dann alle aus dem Workshop raus? Werden die schlecht über mich reden? Werden die mich schlecht irgendwo beurteilen? Werden die keinen weiteren Kurs bei mir buchen? Ernsthaft? Also ich meine, ne, und dann kommt natürlich auch wieder dieses, naja, wenn sie das nicht verkraften, dann sind sie vielleicht bei mir auch nicht an der richtigen Stelle. Aber das hat natürlich auch wieder was mit, fast wie mit einem Privileg zu tun, ne? Mich sicher genug zu fühlen, zu sagen, wenn ich dir das nicht zumuten kann, dann bist du hier auch einfach nicht richtig bei mir. So, ich kann es mir erlauben, diese Bindung dann auch loszulassen. Ja, es fühlt sich schon auch wie ein Privileg an. Und aber um nochmal auf das, dieses Angstgefühl zu kommen, das wird halt auftauchen. Und das können wir, da können wir gucken, ob die 20% Kognition über, ne, den Vagusnerv, der, wo die dann vom Gehirn die Information zum Körper geht, hey, es ist okay, das so zu machen. Und vielleicht nochmal ein bisschen bewusster dahin, ne, zu denken und das sich wirklich bewusst zu machen, dann haben wir eine Chance, auch gegen dieses Körperliche manchmal so ein bisschen anzukommen. Dafür darf die Angst nicht zu groß sein. Also das ist dann wirklich so ein Kräftemessen sozusagen. Wenn die Angst zu groß ist und wir mit unserem kognitiven Denken da gar nicht gegen ankommen, dann braucht es erst noch was anderes. Dann müssen wir uns diese Angst erstmal noch anders anschauen. Es ist gut, die ein bisschen zu verkleinern, ein bisschen zu verringern. Was braucht die sonst noch, diese Angst? Damit wir dann aber auch wirklich in diesen Realitätscheck gehen können und ist diese Angst wirklich gerade real? Also klar, ist es eine reale Angst, aber ist sie durch eine Jetzt-Realität begründet?
Ja, und das heißt ja auch, dass es ganz viel diese Pause zwischen Reiz und Reaktion braucht. Also dieses, da kommt ein Gefühl, ich merke, da ist Angst. Ich habe hier das Gefühl, oh, das müsste ich vielleicht anders, besser sonst wie machen oder gemacht haben. Und dann damit sein zu können. Das heißt eigentlich für mich jetzt gerade, denke ich mir, das heißt, alles, was wir für unsere Regulationsfähigkeit machen, hilft uns in einer gewissen Konsequenz auch besser mit Fehlern umgehen zu können, oder?
Ja, definitiv. Ja, absolut. Weil wir länger in unserem Window of Tolerance sein können und wir handlungsfähiger bleiben, wir länger Zugriff auf unsere Kognition haben, im Hier und Jetzt verankert sind und die und eher unterscheiden können, ist das eine alte Angst oder ist das eine aktuell berechtigte Angst? Ist das eine Gefahr? Also hat mein Verhalten hier eine Folge, was ich nicht verantworten möchte? Ja, dann habe ich noch die Chance, mich anders zu verhalten. Mhm. wären die Konsequenzen meines Fehlers fatal, dann habe ich hoffentlich noch die Möglichkeit, irgendwas anders zu machen.
Ja. Und also der zweite Gedanke, den ich vorhin gerade hatte, während du erzählt hast, war, dass es dann einfach auch richtig gut tut, Menschen im Umfeld zu haben, die fehlerfreundlich sind. Und vielleicht auch selber so ein Mensch zu werden, irgendwie auf dem Weg. Das ist natürlich auch gut. Und sich, also ich finde es manchmal gar keinen schlechten Gedanken, sich auch wirklich manchmal zu überlegen, wenn so die Angst kommt und das Perfektionistische, das alles ganz genau machen möchte, sich dann zu überlegen, okay, aber ist das wirklich genau das, was ich in der Welt verstärken möchte? Oder gibt es vielleicht auch die Möglichkeit zu sagen, ich halte meine Angst jetzt aus und wir machen es ein bisschen anders, weil ich es für mich anders haben möchte, aber auch, weil das ist, was ich auf der Welt gerne sehen wollen würde. Mhm. Also ich finde manchmal diesen Blick nochmal weiter als meine kleine Welt zu machen, also da muss schon sehr viel Pause gerade zwischen Reiz und Reaktion sein, ansonsten haben diese Gedanken keinen Platz. So. Aber ich finde die Perspektive so als generelle Werteüberlegung, also um die Kognition zu füttern, damit die dann darunter wirken kann mit ihren 20%, so finde ich das schon auch ganz hilfreich.
Ja, total. Ich finde das Bild total schön. Also wirklich diesen Schritt zurück und was verändert mein Verhalten in meiner kleinen Bubble? Und was auch in den nächstgrößeren Bubbles, ne? Denn was für einer Welt möchte ich leben und was möchte ich damit zu beitragen? Und das ist ein total schöner Gedanke. Und genauer, wie du sagst, dazu sind wir nicht immer in der Lage, weil manchmal die Angst einfach zu groß ist. Und dann sind wir perfektionistisch und das ist in Ordnung.
Ja.
Und aber zu merken, hey, heute wäre ich in der Lage, trotz Angst nicht ganz so perfektionistisch zu sein und vielleicht sogar einen Fehler zuzulassen oder was zu wagen, ne? Also ich meine, es heißt ja gar nicht, dass das unbedingt schief gehen muss. Aber viele Menschen wagen sich ja halt Dinge nicht, weil es die Option gibt, dass es schief geht. Oder sie sehen nur, also eigentlich kann es nur schief gehen, was ja einfach nicht stimmt. Mhm. Ja, also es könnte auch einfach gut gehen. Es könnte einfach auch richtig gut klappen. Und dann wagt man sich dann endlich doch diesen Schritt und vielleicht machen wir dann die Erfahrung, ja, es klappt.
Mhm. Ja, und auch, also gerade mit Perfektionismus ist es ja nicht nur, ebenso wie du sagst, nicht nur falsch sein, sondern einfach schon, man hätte irgendwas besser machen können, was einen davon abhält. Und das macht das Leben mir wirklich sehr, 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 sehr starr. Mhm. Und also ich bin mit sehr viel Perfektionismus groß geworden. Ich weiß, wovon ich da spreche. Also ich hatte, glaube ich, ein ähnliches Klima zu Hause, so wie du das auch beschrieben hast das letzte Mal. Und ja, gerade wenn ein Elternteil einfach selber alles so perfekt machen möchte, um selber nicht in zu viel Spannungen zu kommen, dann hält er das auch bei den Kindern nicht gut aus. Und ja, kleine Kinder können tatsächlich viele Sachen nicht perfekt, muss man einfach ganz ehrlich sagen. Also auf der Linie ausschneiden oder essen, ohne sich anzukleckern oder solche Sachen. Genau. Und dann, ich kenne das einfach von mir mit massiver Angst bei Fehlern. Also schon bei der Idee, irgendwas könnte falsch gewesen sein. Und damit aber auch so eine ganz große Herausforderung, sich eben mit irgendwas nach außen zu wagen und sichtbar zu werden und Dinge zu machen, die einem eigentlich am Herzen liegen. Also so unsere Podcast-Startphase, da habe ich viel Therapie zum Podcast gemacht, kann ich dir sagen. Also nicht zum Podcast per se, aber so zu diesem Sichtbarwerden und eben mit den ganzen Ängsten, die das auslöst und so umgehen. Und der Podcast, den ich davor hatte, da war das noch viel schlimmer. Da hatte ich noch viel weniger Tools und da bin ich einfach nach jeder Aufnahme mal 3 Stunden im Bett verschwunden, weil ich es gar nicht anders ausgehalten habe, glaube ich. So. Also da hatte ich große Motivation, das zu machen. Ansonsten hätte ich das nie im Leben gemacht. Genau. Aber so diesen, ich merke jetzt schon auch mit diesen Erfahrungen, die sich daraus aber ergeben haben, dass es dann doch gar nicht so schlimm ist, wenn man sich mit was zeigt, das nicht perfekt ist. Also so wie du das auch gesagt hast. Und du bist da auch immer wieder ein Vorbild für mich. Und ich merke auch in unserer Zusammenarbeit, dass ich da bei mir auch so wirklich langsam und Stück für Stück mehr Vertrauen in diese Podcast-Beziehung entwickelt hat. Also wo ich davor ganz, also wirklich mit ganz viel Spannung da war, dass es jetzt schon viel ruhiger wird und dass so diese Erfahrungen zwar langsam ankommen, aber es war richtig spannend, so wirklich von Aufnahme zu Aufnahme beobachten zu können. Ah, das habe ich heute gelernt. Ah, okay. Oh, ja, und wenn ich nicht gut geschlafen habe, bin ich auch übrigens viel gestresster, wenn wir aufnehmen. Ah ja, das habe ich heute gelernt. Und dann wieder beim nächsten Mal, ah ja, die Kathi sieht das alles gar nicht so eng. Ich kann einfach sagen, was ich mir denke. Ah, okay, voll gut. Also so Stückchen für Stückchen. Und ich glaube, das ist so wichtig, einfach zu wissen, dass dieses Lernen einfach so in ganz, 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 ganz kleinschrittig immer wieder passiert. Total. Und dass das einfach so ein Weg ist, wo es richtig fein ist, auch wenn man einfach sich freundlich diesen Weg gehen lässt, auch wenn der einfach eine ganze Weile dauert. So.
Ja, da komme ich nochmal zu der Übung, die wir am Anfang gemacht haben, ne? Dieses Reinrieseln von du bist okay, so wie du bist, Glitzer. Das hat für mich ganz viel irgendwie mit dieser, ja, das rieselt so mit der Zeit in uns rein. Ja, das ist jetzt nicht, ich mache jetzt hier das Tor in meinen Körper auf und dann schütte ich 2 Kilo Glitzer da rein und dann ist alles drin, sondern es ist wirklich so ein Riesel, Riesel, Riesel und mit der Zeit setzt sich das halt dann an die einzelnen Stellen dran, wo es irgendwie hingehört und das ist aber ein Prozess tatsächlich und das sind diese korrigierenden Erfahrungen, die wir tatsächlich machen dürfen. Auch, also die wichtig sind dafür. Das kann natürlich der therapeutische Raum sein, das kann Arbeitskontext sein, das kann Beziehungskontext sein, das kann eine Situation an der Supermarktkasse sein, ne, wenn wir irgendwie nicht genügend Geld dabei haben. Und ne, das kann sich ja auch schon wie ein Fehler anfühlen. Und dann steht hinter einem jemand und okay, bezahlt die 2,50 Euro und es ist nichts Schlimmes geschehen. Sondern es war irgendwie ein menschlicher, freundlicher, hilfsbereicher Mensch hinter uns.
Ja, man muss ja ehrlich sagen, dass viele Menschen, also eben gerade wenn man mit so wirklich sehr strafenden, beschämenden Elternteil aufgewachsen ist, dass ganz viele Menschen, der Großteil der Menschen, denen man so in seinem Erwachsenenleben begegnet, sich anders verhalten. Also in den allermeisten Settings. Ich weiß, es gibt da leider Ausnahmen, aber so grundsätzlich ist es ja ganz häufig so, dass gar nicht so eine Bedrohung mehr herrscht eben. Und sich da auch neugierig aufzumachen und so zu schauen, okay, was, ja, wie verhalten sich eigentlich andere Menschen oder wie gehen andere Menschen damit um, wenn irgendwie was passiert ist, was die nicht so wollten, wenn die einen Fehler gemacht haben oder sie vielleicht gerade nicht so gewirkt haben, wie sie gerne gewirkt hätten oder so. Das kann total spannend sein, finde ich, und eben da auch die Welt sehr erweitern, wenn man eben erlebt, dass andere Menschen da einen ganz anderen Kompass haben als man selber vielleicht, dass der ganz anders kalibriert ist.
Total. Und da muss ich auch gerade dran denken, es gibt natürlich ja auch verschiedene Menschen, deren Urteil mir unterschiedlich zusetzt. Ja, also wenn ich von mir nahen Menschen, die mir nah am Herzen liegen, zu denen ich gerne dazugehören möchte, von denen ich gerne gemocht werden möchte, wenn die an einem Fehler leiden, den ich gemacht habe oder wo ich nicht so bin, wie sie es erwartet haben oder keine Ahnung, ich was wage, also deren Ansprüchen nicht genüge, dann trifft mich das viel mehr, als es irgendeine Person, die irgendeiner Gruppe angehört, die ich nicht leiden kann, dann trifft mich das gar nicht so wirklich. Und manchmal haben wir ja aber noch diese alten Strukturen, wenn wir in so einem missbilligenden Umfeld aufgewachsen sind, also ne, wie ich jetzt oder wie du auch in deiner Familie mit so Abwertungen, dann ist das ja ganz viel das Normal, das Gefühl, ne, so fühlt sich zu Hause an. Ja, und da gibt's diese Sehnsucht nach Zuhause. Und wenn wir uns das aber mal bewusst machen, dass wir ja unsere Bezugsgruppen auch ändern können, dann ändern sich auch vielleicht die Menschen. Ja, ich habe das ganz doll gemerkt. Also ich habe ja vorher sehr viel mit Mathematikern und Mathematikerinnen zu tun gehabt. Das sind nette Menschen, ja, gar keine Frage. Und dann bin ich in die Gestalttherapie-Bubble gekommen und dann in die Trauma-Bubble auch gekommen, wo es aber qua des Berufs einfach eine andere Form von Achtsamkeit zum Beispiel gab. Und das hat auf einmal so meinen kompletten Bekannten- und Freundeskreis verändert. Mhm. Und das, die Rückmeldungen zu mir verändert. Und dann haben mir bestimmte Dinge, wo ich vorher mich in der Mathe-Bubble vielleicht unsicher gefühlt habe, ne, ich bin halt da auch immer ein bisschen anders gewesen, das hat mich überhaupt nicht mehr getroffen, weil ich eine andere Bubble hatte, wo ich irgendwie so wie ich war, auch viel willkommener war. Mhm. Also auch da nochmal sich, man muss, ich hätte mich jetzt auch weiter an der, also das ist jetzt fiktiv, weil es nicht so war, aber ne, ich hätte mich jetzt auch an der Mathe-Bubble total abarbeiten können. Aber es ist auch okay, die Bubble zu wechseln. Mhm.
Ja, ich hatte gerade so im Kopf wieder dieses Bild mit dem Glitter, der dann auch in so anderen Kontexten ganz langsam von außen so mhm. in einen einrieseln kann. Und mhm. ja. Mhm. Ja. Ich habe gerade überlegt, was noch wichtig war für die Folge. Und ein Ding habe ich noch hier auf meinem mhm. Zettel stehen. Ohne dem möchte ich die Folge nicht abschließen. Nämlich die 80%. Das ist was, das ich von dir ganz oft gehört habe und das bei mir inzwischen in meinem Kopf ganz oft irgendwo auftaucht. Ich krieg's noch nicht immer umgesetzt, aber dieses einfach 80% reichen, das finde ich so eine total schöne Basis.
Also da musst du vielleicht nochmal sagen, was genau, auf was sich die 80% beziehen, weil ich ja auch manchmal sage, 30% reichen. Da beziehe ich mich dann auf die liebevolle Begleitung.
Genau.
Liebevolle und zugewandte Begleitung, zum Beispiel von Kindern. Und bei den 80%, da geht es um was anderes.
Ja, ich überlege gerade, ob ich es gut erklären kann. Es ist vor allem ein Gefühl bei mir, das inzwischen mit diesen 80% verknüpft ist. Aber es gibt ja dieses Pareto-Prinzip, dass man quasi mhm. mit 20% des Aufwands 80% einer Arbeit schafft. Und für die letzten 20%, also um 100% Perfektion zu erreichen bei einer Aufgabe, braucht man nochmal 80% Aufwand. Also so quasi dieses große Ganze. Diese 80% hat man relativ schnell und mit sehr viel weniger Aufwand erreicht. Mhm. Und wenn man aber immer versucht, auf diese 100% zu kommen, braucht das sehr, 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 sehr viel mehr Kraft mhm. und Energie, Aufwand, genau. Und das ist was, das ja, also vielleicht magst du dir auf der anderen Seite des Kopfhörers auch mal die Frage stellen, falls du dich irgendwie da ein bisschen wiederfindest, auch im Perfektionismus oder solchen Dingen. Wie sich das anfühlen könnte, wenn man eben, wenn es okay für einen wäre, wirklich mit 80% zufrieden zu sein mhm. und mit denen es einfach fein ist. Weil ich finde, dass das wirklich ganz massiv was an den, alleine schon an den Möglichkeiten, die man hat, ändert, weil man eben nicht so viel für ein Ding braucht und so ein bisschen mehr ausprobieren kann. Mhm.
Ja, das finde ich total schön. Also da sehe ich mich auch total wieder. Und gleichzeitig, also ich habe irgendwann rausgefunden, wie ich am besten arbeite. Und ich habe ja auch lange Zeit ein Team gehabt und habe mir, und ich weiß eben, dass ich habe viele Ideen, ich kann total toll Dinge initiieren und in Gang bringen. Ich bin total schlecht im ordentlich beenden von Dingen und diesem Kleinscheiß in Anführungszeichen. Für mich ist es gefühlt Kleinscheiß, für andere ist es total toll. Und dann ist es total gut gewesen, im Team auch immer wieder Menschen zu haben, die mich da ergänzen. Ne? Mhm. Und eben auch mit 20% Einsatz kann ich 80% richtig geil irgendwie machen. Ja, und ich gehe dann einfach los, auch wenn das vielleicht so zur Hälfte durchdacht ist, aber könnte ja klappen. Und was auf dem Weg an Problemen irgendwie auftaucht, ja, das lösen wir dann. Das hat mich manchmal in Bredouillen gebracht und auch, ja, zu Fehlern geführt. Deswegen war es auch immer hilfreich, jemanden im Team zu haben, die eher so aus dem Team BedenkenträgerInnen irgendwie kam. Aber auch nicht, also, aber weder das eine noch das andere im Extrem war, ne? Also, dass wir irgendwie eine gute Mischung gefunden haben, weil es, also wenn wir jedes Problem im Vorhinein bedacht hätten, also versucht überhaupt jedes Problem zu finden, was existieren kann, was auftauchen kann und dann dafür auch noch Lösungen zu finden, damit wir das Problem irgendwie vermeiden können oder einen Umgang damit haben, ehrlich gesagt, ich wäre nie losgegangen. Mhm. Und gleichzeitig war es schon auch gut, mich in meinem lossprinten, manchmal zu bremsen, damit ein paar Fehler vielleicht doch vermieden werden, die einfach unnötig sind. Mhm. Aber wirklich dieses, da so sein eigenes Maß zu finden. Also, dass da jeder, was fällt mir leicht auch? Ja, mhm. bis wohin fällt es mir leicht, was zu machen? Und was ist auch, bin ich die Initiatorin eher oder bin ich eher die Beenderin von Dingen? Oder wo ist meine Stelle in so einem Prozess von, ne, wenn wir von Ideen sprechen, die in die Umsetzung kommen wollen? Wo brenne ich? Wo habe ich Bock drauf? Und dann sich andere Leute zu suchen, die einen da irgendwie gut ergänzen. Wenn wir nicht gut starten können, dann ist es gut, sich an jemanden zu wenden, der gut starten kann. Mhm. Und dann wird es ein mega Team.
Ja, ja, total. Also die eigenen Stärken kennen und zu denen auch stehen können. Also und nämlich auch zu den Schwächen stehen können, zu dem, was man selber nicht so gut kann, ist da schon echt hilfreich.
Ja, das wäre total schade, wenn wir an der Stelle uns dafür schämen würden oder das als Fehler sehen würden. Ne? Ich bin falsch und das muss ich irgendwie verstecken. Dann würde ich nie mein gutes Team zusammenkriegen. Wenn ich nicht sagen kann, hey, ich brauche in meinem Team jemanden, der oder die das beenden kann, wo mir die Luft ausgeht. Ja, ich langweile mich da zu Tode, ich verliere die Energie und dann habe ich 5000 Projekte angefangen, aber eben nichts beendet. Und das ist dann total, dafür braucht es aber, dass ich dafür Verantwortung übernehme, hey, so bin ich und das ist in Ordnung. Ich brauche jemanden, der oder die zu mir passt.
Ja. Ja, und was ich mir gerade noch gedacht habe, ist, dass eben auch, wenn man jetzt mit Perfektionismus unterwegs ist, dass es, glaube ich, auch sehr wichtig ist, nicht von sich zu erwarten, dass man ab sofort perfekt die 80% trifft und die Angst kein Problem mehr ist, sondern sich da auch wirklich Zeit zu geben und sich langsam in das Thema hineinzubewegen. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Abschluss gerade, weil in Level 2 und 3 sind wir nach wie vor in diesem Thema. Also du hast dazu einen kleinen Workshop aufgenommen in Level 2, wo man sich da mehr hinein vertiefen kann. Und in Level 3 geht's dann ans Verkörpern.
Das Schöne an Level 3 ist, dass wir da ja eben nicht alleine sind, sondern da sind ja ganz viele, die mit ähnlichen Themen irgendwie zu tun haben. Und da gibt es diese Bubble, die, hey, es ist okay, Fehler zu machen. Und wir feiern uns auch ein bisschen dafür, dass wir Fehler machen und Verantwortung für sie übernehmen. Ne? Also da kann wirklich diese korrigierende Erfahrung auch innerhalb, also es gibt Buddygruppen, wenn man das möchte, innerhalb von Level 3. Und da kann man wirklich diese korrigierenden Erfahrungen miteinander machen.
Ja, und es tut einfach sehr gut, auch die anderen Erfahrungen zu hören und da auf jeden Fall ein fehlerfreundliches Umfeld damit zu haben. Ja, ich kehre zu meiner gelernten Abschlussfrage zurück. Können wir das für heute so stehen lassen, Kathi?
Ich glaube schon. Es war eine sehr schöne Folge mit dir, Martha.
Danke. Ich fand es auch sehr spannend. Und ja, ein kleiner Ausblick noch für dich an der anderen Seite des Kopfhörers. Du wirst uns in dieser Konstellation erst in 3 Wochen wieder hören, ausnahmsweise.
Das hat mit den Mondphasen zu tun.
Genau. Genau, und da werden wir dann mit dem Thema emotionale Erholung im Alltag zurückkommen.
Knüpft direkt an dieses Thema an.
Ja, genau. Das, also wenn man dann erschöpft ist von all dem Perfektionismus, die Ruhe gönnen, um sich dann neu zu sortieren. Ja. Aber nächste Woche erwartet dich eine Sonderfolge mit einem Interview. Du darfst also schon mal gespannt sein. Ja, dann sage ich jetzt erstmal danke für heute, Kathi. Es hat wie immer Freude gemacht.
Ich danke dir, Martha. Und ich sage auch danke zu dir auf der anderen Seite des Kopfhörers und sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Tschüss. Das war Regulation First für heute. Wenn du magst, nimm dir doch gleich noch einen Moment Zeit, um nachzuspüren, wie du dich jetzt fühlst. Das hilft deinem Nervensystem dabei, die Inhalte besser integrieren zu können. Vielleicht klingt dir von den heutigen Inhalten noch etwas in dir nach oder es gab etwas, das ganz neu für dich war.
Und wenn du Lust hast, uns in unserer Mission zu unterstützen, dann würden wir uns echt freuen. Du kannst aktiv dazu beitragen, mehr Nervensystemwissen und Regulation in die Welt zu bringen. Abonniere gerne unseren Podcast, schreib uns eine positive Bewertung und erzähl all deinen FreundInnen, Familienmitgliedern, KollegInnen davon, also all denen, denen Regulation First auch helfen könnte, mehr Selbstregulation und Milde für sich zu entwickeln.
Danke fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.